Titel hängt schon, genau. Endzeit, ja oder nein? Befinden wir uns in der Endzeit, ja oder nein? Was bedeutet Endzeit? Was ist das? Wie definiert die Bibel die Endzeit? Momentan gibt es ganz viele gravierende, dramatische Weltereignisse. Ja, immer wieder, wir gehen einfach durch aufregende Zeiten. Ja, zuerst war Corona, wo die ganze Welt festgesteckt ist in Angst und auch in Lähmungen, weil keiner wusste, wie man damit umgehen sollte. Dann kurze Zeit danach ging der Ukraine-Krieg los. Der erste Krieg seit langer, langer Zeit, der wirklich in unserer unmittelbaren Nähe ist, der Europäer betrifft. Und jetzt vor einigen Wochen dieser Angriffskrieg von der Hamas auf Israel, der uns alle, glaube ich, ziemlich schockiert hat, uns auch vielleicht wachgerüttelt hat oder zum Nachdenken gebracht hat oder uns wirklich auch stark beschäftigt. Ja? Und das weckt dann immer wieder ja auch so diese Theorien, ja, was bedeutet das jetzt? Sind das so die Zeichen der Zeit, dass die Endzeit anbricht, dass Jesus wiederkommt? Was sagt die Bibel dazu? Ich möchte einfach zuallererst einmal, weil wir seither noch gar nicht so ein richtig klares Statement dazu abgegeben haben, einfach mal kurz ein Statement abgeben. Mittlerweile, ich habe gestern erst wieder ganz kurz die Nachrichten geschaut, heute schon mal, und da wurden wieder ein paar Kinder freigelassen und ein paar Frauen. Das ist absolut schrecklich und absolut nicht in Ordnung, was gerade in Palästina und in Israel abgeht. Und was dort passiert. Unschuldige, die ermordet werden. 1400 Tote sind es, glaube ich, mittlerweile. 240 wurden entführt. Viele davon sind nach wie vor noch entführt. Sind total unschuldige Menschen. Ja, oft Kinder und Frauen. Also sehr, sehr schockierend. Auf beiden Seiten werden Menschen getötet. Und das ist dramatisch und das ist schrecklich. Ja, und was dann auch in unseren Straßen in Deutschland abläuft, muss man schon sagen, ist auch, finde ich, also mich bringt es zum Nachdenken und mich rüttelt es auch irgendwie wach. Ich hatte erst vor kurzem mit einem Freund ein Gespräch und bin ziemlich emotional eigentlich geworden, was mich gerade eigentlich alles so ankäst und aufregt. Ja, man sieht dann diese Demonstrationen pro Hamas in Deutschland, in unserem Land, oder liest dann in der Zeitung, dass einer von den Taliban jetzt in Köln in der Moschee eine Rede gehalten hat und denkt sich, wo geht es eigentlich hin? Wo geht es auch mit unserem Land hin? Wie lange wollen wir noch solche Dinge auch tolerieren und einfach mitmachen? Wie lange wollen wir nicht unsere Stimme erheben? Und wir glauben einfach, und ich glaube felsenfest, einer unserer größten Aufträge als Christen ist, dass wir klar Position beziehen. In unserem Alltag, da wo wir gesetzt sind von Gott, ja, in unserem Umfeld. Wir sollen nicht ein Licht sein, das unter dem Stuhl ist, ja, unter den Scheffel gestellt wird, sondern wir sollen ein Licht sein, wir sollen eine Stadt sein, heißt sogar, die über alles andere herausragt, ja, und Licht gibt in der Gesellschaft. Wir haben von Gott einen ganz klaren Auftrag. Was machen wir jetzt in dieser Situation ganz praktisch mit Israel, wo solche Dinge passieren? Und da können wir jetzt drüber diskutieren, auf welcher Seite wir sind. Für mich gibt es da keine Diskussion. Ich bin auf Gottes Seite. Ja? Und Gottes Seite ist, dass er Gewalt, Mord und Totschlag hasst. Diese ganze Sache ist einfach nicht in Ordnung. Krieg ist nicht okay. Ja? Und noch viel weniger Unschuldige umzubringen. Das ist nicht in Ordnung. Aber was mache ich jetzt damit? Bin ich als Christ derjenige, der sich zurückzieht, oder dann gehen Diskussionen los und Gespräche über das Thema los? Bin ich einer, der dann lernt, sich hinzustellen und seine Meinung abzugeben, auch wenn es unbequem vielleicht ist? Positioniere ich mich an der Uni, an der Schule, im Arbeitsumfeld, in meiner Nachbarschaft, vielleicht in meiner eigenen Familie? Bin ich klar und gebe meine Meinung dazu ab. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, und ich glaube mehr denn je, wenn wir das nicht tun, ich glaube wirklich, dass wir so einem Scheidepunkt auch stehen, in der jetzigen Zeit, auch für Deutschland. Wir gucken uns das gleich an, was noch ein bisschen auf uns zukommen könnte. Ja? Ich glaube, dass wir an einem Scheidepunkt stehen, wo wir lernen müssen, standhaft uns klar hinzustellen und zu positionieren, ohne Angst, ohne Furcht, für Jesus Christus. Nicht für uns selber, sondern für Gottes Gerechtigkeit, dass Jesus Christus Herr ist. Ja? Wir können Werte ausleben in unseren privaten Familien, wir können Werte ausleben auch in unserem Herzen, wir können sagen, wir leben diesen Wert der Wertschätzung,
Können wir sagen, aber wenn es nur bei einem Sagen bleibt und nicht bei einem Handeln, nicht bei dem, dass wir das auch verbalisieren in unserer Gesellschaft, dann ist es alles für die Katze. Und dann sind wir nicht Vorreiter der Gesellschaft, sondern wir sind Nachläufer der Gesellschaft. Wir rennen einfach nur den Politikern und dem, was die Welt uns vorgibt, hinterher und den Meinungen, die jetzt gerade in den Medien unterwegs sind, bilden uns keine eigene Meinung und positionieren uns nicht mal richtig. Wie bilde ich mir eine Meinung? Die größte Meinung, die ich mir bilden kann, ist, indem ich sein Wort lese, Gottes Wort lese. Ja? Indem ich den Heiligen Geist habe, mit dem ich prüfe, welche Nachrichten ich in mich hineinlasse, was ich damit mache, ja? Wie ich damit umgehe. Nicht umsonst hat Gott gesagt, ich gebe euch den Geist der Wahrheit, der euch in alle Wahrheit führt, der Christus verherrlicht, der euch sagt, was der Wille des Herrn ist. Das haben wir doch jetzt ganz viel, einige Wochen haben wir uns das jetzt angehört. Werdet erneuert, werdet verändert durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr erkennt, was der gute Wille Gottes ist. Wir müssen erkennen, was Gottes Wille ist in dieser Zeit, mehr denn je. Wir brauchen die Gabe der Geisterunterscheidung, mehr denn je.
Wenn du jetzt sagst, das habe ich nicht, sowas kann ich nicht, fang an dafür zu beten, dass Gott sie dir schenkt. Ja, Paulus sagt es ganz speziell über die Gabe der Prophetie, aber er sagt ganz besonders, streckt euch aus nach den Geistesgaben. Streckt euch aus danach. Vater, mehr denn je brauchen wir als Leib Christi Klarheit, wo du hin möchtest, mit uns und mit unserer Gesellschaft. Wir brauchen deine Hoffnung, wir brauchen deine Zuversicht, wir brauchen deine Perspektive über das, was jetzt gerade in der Welt abgeht und was du tun möchtest. Das ist so, so wichtig. Also lasst uns einsteigen in Matthäus 24 und das wollen wir heute gemeinsam lesen und ich weiß, auf der Folie ist es etwas klein, ihr dürft mir auch einfach zuhören oder nehmt einfach eure eigenen Bibeln raus. Das ist so ein Kapitel und auch solche Verse, die sich absolut lohnen, die auch zu Hause nochmal ganz in Ruhe in eurer stillen Zeit mit dem Herrn durchzulesen und durchzugehen. Und ich will einfach mal durchlesen und das ist die Elberfelder betitelt als Endzeitrede von Jesus. Ja, ist ganz spannend. Und wir wollen uns das einfach mal angucken, was Jesus da so sagt. Wir fangen an in Vers 1. Und Jesus trat hinaus, ging vom Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf den Ölberg saß, traten seine Jünger für sich alleine zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also die Jünger interessiert es jetzt, Jesus, wann planst du denn dann wieder zu kommen? Wann ist denn die Endzeit? Ja? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Das ist das, worauf ich gerade schon ein bisschen eingegangen ist. Es ist so wichtig, dass wir den Geist der Wahrheit haben, dass wir nicht in die Irre geführt werden von der Gesellschaft. Wir wollen Vorreiter sein, nicht Nachläufer. Seht zu, dass niemand euch verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnöten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreiche gegen Königreiche. Das ist was wir gerade auch unter anderem erleben, Leute. Und es werden Hungersnöte ausbrechen. Hungersnöte gibt es weltweit nach wie vor. Man denkt eigentlich, wir müssten eigentlich mittlerweile den ganzen Hunger im Griff haben. Das ist nicht so, dem ist nicht so. Und Erdbeben war jetzt erst in der Türkei ein großes Erdbeben vor, ich glaube, Anfang dieses Jahres. Und dann auch noch einige andere weltweit. Da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt in der Endzeit leben. Aber die Endzeit hat nicht jetzt mit dem Hamas-Krieg auf Israel angefangen. Die Endzeit hat angefangen, als Jesus Christus ans Kreuz von Golgatha gegangen ist und gestorben ist und wieder auferstanden ist. Zu diesem Zeitpunkt hat die Endzeit angefangen. Woher kann ich das sagen? Ganz, ganz spannend ist, wenn wir das angucken, und ich finde es so krass, wie unfassbar detailliert Jesus selber prophezeit. Das ist so krass. Jesus sagt, als allererstes, als sie sich den Tempel anschauen: Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. 70 nach Christus, 66 nach Christus hat ein Krieg angefangen. Die Israeliten haben sich angefangen, gegen das Römische Reich aufzubäumen und zu sagen, das wollen wir nicht mehr länger mitmachen. Und 70 nach Christus hat der Titus, ein römischer Statthalter, beschlossen, Jerusalem so stark zu belagern und anzugreifen, dass die alle geflohen sind in verschiedene Türme in der Stadt. Ja, und dann auch im Tempel. Und dann heißt es nach Überlieferungen, dass dann ein Soldat anscheinend eine Fackel fallen lassen hat im Tempel, wobei es da auch ein bisschen strittig ist, weil der das geschrieben hat und überliefert hat, der war Titus gesonnen, also Statthalter gesonnen. Ja, die eigentlichen Theorien sind, dass Titus dann entschieden hat, brennt den Tempel des Volkes Israel nieder. Brennt diesen Tempel nieder. Und das, wenn man das mal sich genauer anguckt, wie unfassbar spektakulär dieser Tempel war. Das war zur damaligen Zeit das wunderschönste Gebäude, das es jemals gegeben hat. Ja, das war unfassbar, alles voller Gold, die schönsten Materialien. Das hatte eine riesen Kuppel voller Gold. Und was dann geschrieben wird in diesen römischen Schriften ist, dass angeblich durch das Feuer im Tempel das Gold geschmolzen ist von der Kuppel und die Steine hinuntergeflossen ist. Und dann haben die Römer wirklich wortwörtlich keinen Stein auf dem anderen gelassen, um das Gold wieder rauszubekommen. Und haben den gesamten Tempel auseinandergelegt. Das ist so krass, oder? Was sagt Jesus? Kein einziger Stein von diesem Tempel wird auf dem anderen bleiben. Das ist 70 nach Christus bereits passiert, Leute. Der Tempel wurde 70 nach Christus eingerissen. Ja, kann man jetzt drüber streiten, kann man auch nochmal, ihr könnt das gerne auch nochmal selber für euch studieren. Ich habe mich da eine ganze Weile hingesetzt und habe da auch versucht, gute Quellenforschung zu machen, dass das dann auch wirklich stimmt. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass es aus römischen Quellen kommt. Das ist jetzt nicht irgendwie gottgesonnene, biblisch gesonnene Quellen, das sind römische Quellen, Leute, ja, die das besagen. Der Tempel wurde komplett eingerissen und Stein für Stein auseinandergenommen, dass sie das Gold wieder rauskratzen konnten, ja. Dann heißt es ein bisschen später, was sind noch die Zeichen dieser Endzeit? Die Zeichen dieser Endzeit, denn viele werden in meinem Namen, denn viele in Vers 5, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden alle verführen. Und jetzt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Da war direkt ein Krieg 70 nach Christus. Das hat direkt angefangen, Leute. Jesus sagt mal schätzungsweise 30, 33 nach Christus ist Jesus gestorben. Also 40 Jahre später in etwa ging die ganze Sache los. Der Tempel wurde auseinandergenommen, kein Stein blieb auf dem anderen. Kriegsgeschrei, Kriegsgerüchte gingen los. Ich habe jetzt schon gesagt, momentan, das hat nie aufgehört. Es gab die ganze Zeit gegenseitiges Gemetzel. Nationen sind gegen Nationen gegangen. Seit da geht es rauf und runter die ganze Zeit. Ja, das passiert die ganze Zeit. Ja. Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg und so weiter und so fort. Ganz interessant ist, Vers 7, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Hungersnöte sind direkt in Jerusalem losgegangen, als Titus die Stadt belagert hat. Weil was die gemacht haben ist, diese Stadt war so mächtig belagert und diese Türme waren so mächtig und so stabil. Da gab es 4 große Türme in der Stadt in Jerusalem und die waren so mächtig und stabil, dass diese Kriegsanlagen, die die Römer hatten, diese Türme nicht einnehmen konnten. Und was sie dann gemacht haben ist, die haben einfach außerhalb von diesem Turm gewartet, bis die Israeliten fast verhungert sind. Und dann sind die den Turm wieder runtergeklettert. Also die Hungersnot ging schon da los. Ja, und wir sehen jetzt an vielen, vielen anderen Stellen, Leute. Wenn man jetzt einfach wieder sagt, ja, es ist schlimmer wie jemals zuvor und wir haben all diese Kriege. Das gab es die ganze Geschichte hindurch. Ja, es gab es immer, immer wieder. All diese Anzeichen gab es immer, immer wieder. Es gab immer, immer wieder schreckliche Erdbeben. Ja, ich erinnere mich an so viele größere Erdbeben. Alleine in Indonesien, da war ich noch relativ klein, war so ein unfassbar großes Erdbeben mit so einem krassen Tsunami. Ja, das gab es immer, immer wieder. Ja, es ist jetzt vielleicht nochmal eine besondere Situation, Aber ich glaube, es hat sich nicht allzu viel geändert, wenn wir diese Zeichen angucken. Ja? Wenn wir diese Dinge angucken. Was wird dann noch passieren? Dann werden sie werden euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen, und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Mehr denn je ist es notwendig in dieser Phase der Endzeit, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben und uns in ihm stärken können. Das heißt, von David, er stärkte sich selbst im Herrn in seiner größten Bedrängnis, heißt es von David, und David stärkte sich selbst im Herrn. Ja, als seine 400 Männer, diese 400 mächtigen Krieger, in die er jahrelang investiert hat, sich entscheiden, sich gegen ihn zu wenden, und David vollkommen allein war, keiner von seiner Familie auf seiner Seite war, keiner von seinen Kriegern mehr auf der Seite war, alle sich gegen ihn gewendet haben, heißt es, und David stärkte sich selbst im Herrn. Oder in anderen Übersetzungen, er ermutigte sich selbst im Herrn. Und was dann passiert ist, diese 400 Mann verändern ihre Meinung und kommen plötzlich wieder hinter David, und sie gehen in eine große Schlacht gemeinsam und gewinnen diesen Kampf. Ja? Aber der Schlüssel ist, David wusste, wie er sich selbst im Herrn ermutigt. Er hat sich nicht auf den hohen Priester verlassen, er hat sich nicht auf seinen Pastor verlassen, er hat sich nicht auf seinen Ehepartner verlassen, er hat sich nicht auf seine Lehrer verlassen, er hat sich nicht auf seine Gemeinschaft verlassen. Er hat gelernt, sich selber im Herrn zu stärken. Diese Stärkung im Herrn ist unumgänglich für die Zeit, in der wir sind, und für die Zeit, in die wir eintreten. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem ganzen Israel-Thema. Ich höre diese Frage ganz oft und hatte irgendwie auf dem Herzen. Ihr merkt, vielleicht hüpfe ich heute auch so ein bisschen, ja. Also ich probiere einfach so ein paar Sachen rauszuwerfen, die uns so beschäftigen und mich beschäftigen, ja. Vielleicht habt ihr diese Frage schon aufgehört, ja, warum passiert denn überhaupt sowas wie in Israel? Oder ihr seid in Gesprächen mit Freunden und Freunde fragen euch, ja, warum überhaupt diese Endzeit? Warum passieren so viele schreckliche Dinge? Schreckliche Dinge passieren nicht, weil es Gottes Wille ist. Ja. Nicht, weil Gott sagt, Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, dass Menschen sterben. Es ist nicht Gottes Wille. Gott ist der Vater der Liebe und der Gott des Lebens. Schreckliche Dinge passieren einzig und allein aus einer einzigen Sache, nämlich aufgrund des freien Willens von uns als Menschen. Aufgrund dessen, dass wir wählen, einander zu hassen. Ja? Aufgrund dessen, weil wir wählen, einander umzubringen. Ja? Aufgrund dessen, weil wir wählen, einander den Rücken zuzukehren. Aufgrund dessen, weil wir wählen, dem anderen nicht zu vergeben. Aufgrund dessen, weil wir bewusst wählen, uns gegenseitig zu verletzen. Aufgrund dessen, weil wir wählen, schlecht über den anderen zu reden. Schreckliche Dinge auf dieser Welt passieren einzig und allein, weil der Mensch fehlerbehaftet ist und außerhalb von einer Beziehung mit Christus lebt und sich dann entscheidet, schlechte Entscheidungen zu treffen. Dann denkst du, ja gut, dann hätte der Herr vielleicht den freien Willen einfach nicht geben sollen. Wieso hat Gott es dann so gemacht? Wieso hat Gott dann den freien Willen dem Menschen gegeben, wenn er wusste, der Mensch wird sich in vielen Situationen schlecht entscheiden und viele schlimme Dinge passieren und Kriege entstehen, so wie das, was wir momentan erleben? Der freie Wille war notwendig, dass Liebe existieren kann. Liebe existiert nicht außerhalb des freien Willens. Ansonsten ist es keine Liebe, sondern es ist ein Zwang. Es ist ein Zwang und es ist eine Sklaverei. Und was Gott wollte, war, er wollte Liebe. Weil er hat es von Anbeginn der Zeit gewählt, dich zu lieben. Ja? Er hat dich gewählt und dich erschaffen, weil er jemanden haben wollte, den er lieben konnte. Und was er dann wollte ist, er hat uns bewusst einen Willen gegeben, aus dem heraus wir entscheiden können, ihn zurückzulieben. Nur dann in der Beziehung ist es wahre Liebe, wenn du aus deinem freien Willen heraus dich entscheidest, deinem Ehepartner was Gutes zu tun. Nicht aus einem Zwang, weil deine Frau sagt, du könntest mir mal wieder Blumen kaufen, und dann kaufst du Blumen. Da ist die Freude nicht so schön, wie wenn du aus dir selber heraus aus freiem Willen entscheidest, ich möchte meiner Frau was Gutes tun. Ja? Der freie Wille ist notwendig, dass Liebe existieren kann. Und die Gegenseite der Medaille vom freien Willen ist, dass aber auch Leid existieren kann, weil wir schlechte Entscheidungen treffen können, außerhalb vom Willen des Herrn. Deswegen passieren solche Sachen. Also falls sich das nächste Mal jemand fragt, ja, wie kannst du an Gott glauben mit all diesem Leid auf dieser Welt, dann kannst du versuchen, das genau so zu erklären. Weil Menschen schlechte Entscheidungen treffen. Der Mensch, der tut dann nämlich ganz oft, ja, aber, ja, warum passieren, ja, weil es viele Menschen gibt, die schlechte Entscheidungen treffen und Gott nicht kennen. Wenn wir Gott wirklich kennen, dann fängt der Heilige Geist nämlich an, unser Inneres zu überführen. Ja, immer und immer wieder in Situationen. Und dann kannst du irgendwann den anderen nicht mehr hassen. Dann merkst du, wenn du Groll in dir und Wut in dir aufgebaut hast, es wird Zeit, dass du loslässt und vergibst. Du kannst es nicht mehr. Konstant fängt der Heilige Geist dann an, in deinem Herzen zu rütteln. Janik, so kannst du dich nicht über die und die Person äußern. So darfst du, so sollst du nicht denken. Ich will das nicht, das ist nicht mein Wunsch für dich. Ja? Wenn wir wirklich in Beziehung mit Gott leben, dann können wir auf Dauer nicht unheilig leben, weil er uns überführt, konstant. Also ja, ich bin davon überzeugt, dass wir in der Endzeit leben. Aber die Endzeit hat nicht erst 2023 angefangen, sondern ich glaube, dass die Endzeit angefangen hat, als Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist und den Heiligen Geist ausgesendet hat. Diese ganzen Dinge hören sich jetzt dramatisch an. Ja, das ist so. Die Bibel ist relativ klar. Viele schlimme Dinge werden passieren und sind am passieren. Das Wichtige jetzt ist, Gott hat uns den freien Willen gegeben und Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Ich höre ganz oft die Aussage, wenn ich mich mit anderen Christen unterhalte, ja, das ist natürlich dramatisch und alles geht den Bach runter, aber weißt du, ich habe ein gutes Gefühl, Jesus wird ja bald wiederkommen. Ja, vielleicht wird Jesus bald wiederkommen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es morgen ist. Die Bibel sagt es sogar. Wir wissen nicht, wann es ist. Es kann morgen sein, es kann heute Nacht noch sein, es kann in 5 Jahren sein, es kann in 20 Jahren sein, es kann in 200 Jahren sein, es kann auch nochmal 2000 Jahre gehen. Vielleicht hast du in dir einen Drängen oder ein Gefühl, ich glaube, das passiert jetzt bald. Ich glaube, dass es das Generation zu Generation schon ganz oft gab übrigens. Ich weiß es nicht, vielleicht hast du da eine klare prophetische Sicht und das ist alles in Ordnung. Was ich nicht an dieser Aussage brauchen kann, ist das, dass diese Aussage den Leib Christi in Passivität versetzt. Ja, aber Jesus wird ja bald wiederkommen und dann alles richten. Wenn wir hier genau hinschauen, ich habe jetzt alle Zeichen der Zeit, habe ich gesagt, all diese Dinge sind schon passiert, eine einzige Sache ist noch nicht passiert. Welche? Eine einzige Sache ist noch nicht passiert. Und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Jesus wird erst dann wiederkommen, wenn der Leib Christi seinen Auftrag erledigt hat. Und der Auftrag ist, Matthäus 28, Vers 19 bis 20, machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch beigebracht habe. Und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Dieses Wort Nationen hier kommt von dem griechischen Wort Ethnos, sowohl in diesem Matthäus 24, wo wir gerade gelesen haben, als auch im Missionsbefehl Matthäus 28. Predigt das Evangelium zu allen Nationen, heißt es. Okay, gut. Ja, die meisten Länder, Deutschland, ganz Europa, ja, die müssen ja alle schon das Evangelium gehört haben. Ja. Irgendjemand wird es ja in dieser Nation, ja, dann können wir es ja abhaken. Eine Person erledigt, in Russland ein Mensch hat von Jesus gehört, abhaken. Nee, Leute, das ist leider nicht so. Weil in dem Wort Nationen von griechisch Ethnos ist Ethnie. Jede Ethnie auf dieser Welt soll das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. In vielen afrikanischen Ländern, das ist einfach ein Beispiel, da gibt es teilweise mehrere hundert Ethniengruppen, Stammesgruppen, die irgendwelche unterschiedlichen Slangs und Sprachen sprechen, unterschiedliche Kulturen haben, unterschiedliche Hintergründe haben. Die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt Ethnie als folgendes: Im Unterschied zum Demos, Gemeinde, Gesamtheit der Vollbürger eines Polis, also ein Staatsvolk, im Gegensatz zu Demos, bezeichnet dieses Ethnos eine Gruppe von Menschen, die sich nach gemeinsamer Abstammung, Herkunft, Geschichte, Kultur, gemeinsamen Sitten und Bräuchen sowie gemeinsamen Siedlungsgebieten definiert. Es ist also nicht eine politische Nation, wie wir sie heute kennen, zu der Jesus redet, weil die meisten politischen Nationen, die wir heute haben, gab es damals auch gar nicht, wo Jesus es prophezeit hat und gesagt hat, sondern es ist jede einzelne Ethniengruppe. Und ich habe mich dann hingehockt und habe einfach mal Statistiken gelesen, weil es mich interessiert hat, wie viele Ethniengruppen denn bereits erreicht wurden. Und da gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, aber so um den Dreh sind wir bei ungefähr 50%. 50% der Ethniengruppen weltweit haben das Evangelium eben noch nicht gehört. Also um eure Frage zu beantworten, ich glaube, es braucht noch ein bisschen Zeit, bis Jesus wiederkommt, weil der letzte Teil noch nicht erledigt ist. Wie wird der letzte Teil erledigt? Wenn du jetzt einer von denjenigen bist, ja, Jesus wird ja bald wiederkommen, dann sage ich dir, ja, Jesus wird bald wiederkommen, indem du aktiver wirst. Wenn du willst, dass Jesus schneller wiederkommt, sei aktiver. In was? Im Evangelium predigen und Menschen zu Jüngern machen. Nämlich alle Ethnien und alle Völkergruppen. Also wenn du diese Hoffnung haben möchtest, dass die schlimmen Dinge aufhören und Jesus schneller wiederkommt und das neue Jerusalem herabkommt, dann wird es Zeit, dich nicht mehr länger auf deinem Hosenboden sitzen zu bleiben, sondern den Auftrag von Gott anzunehmen. 0,3% der Finanzen von allen Christen weltweit, 0,3% der Finanzen, lediglich 0,3% gehen in nicht evangelisierte, nicht in die nicht christliche, nicht evangelisierte Welt. 0,3% unserer Finanzen aller Christen. Und jetzt kommt es noch schockierender. 0,1% geht in die unerreichten Völker. Also es gibt einen nicht evangelisierten Teil, der schon teilweise erreicht wurde, aber noch nicht vollkommen evangelisiert wurde. Nur 0,1%, also insgesamt gehen nur 0,4% unserer Finanzen als westliche Kirche, als Christen weltweit, nicht nur als westliche Kirche, das ist falsch, als Christen weltweit nur 0,4% und nur 0,1% in die unerreichten Ethnien. Das ist so schockiert. Ja, hoffentlich kommt Jesus bald wieder. Ja, das ist ein Teil, daran kann man es ein Stück weit, ein bisschen kann man es daran messen. Ja, Geld ist nicht alles, aber das ist zumindest ein Teil. Wow, nee, wir investieren nicht genug. Und wenn wir jetzt Israel und die Hamas angucken, warum passiert sowas dort? Aus einem Grund, weil sie Jesus Christus nicht kennen. Warum kennen sie Jesus Christus nicht? Weil wir als Gemeinde nicht unseren Auftrag annehmen, diese Ethniengruppen zu erreichen. Wenn die Moslems Jesus erkennen, und nicht nur die Moslems, auch die Judenleute, ja, wenn diese Völkergruppen Jesus erkennen, dann wird es solche Kriege nicht mehr geben, davon bin ich überzeugt. Ja, dann werden solche Gräueltaten nicht mehr stattfinden. Diese Gräueltaten finden statt, dieser Hass existiert, weil diese Menschen Jesus nicht kennen. Viele von denen noch nicht mal die Chance hatten, Jesus zu kennen. Viele von denen von klein auf geprägt werden in Hass, ja, und in anderen Denkweisen. Nein, nicht wegen irgendwas, Leute. Unser Auftrag ist es, wir sind privilegiert, dass wir Jesus kennen. Wir sind absolut privilegiert, dass wir in Deutschland aufgewachsen sind und eben nicht in Afghanistan, wo die Taliban unterwegs sind. Stell dir vor, du wärst in Afghanistan, wo die Taliban unterwegs sind, aufgewachsen und hättest nie die Möglichkeit gehabt, von Jesus Christus zu hören. weil die Christen in der westlichen Welt nicht auf die Idee kamen, dorthin zu kommen und das Evangelium zu predigen. Es ist jetzt deine Schuld. Nein. Leute, das ist unser Auftrag. Wir müssen von Gott unser Herz zerbrechen lassen für die Verlorenen. Und mittlerweile haben wir die Taliban bei uns im eigenen Land. Teilweise. Ja, mittlerweile haben wir diese Demonstrationen auf unseren Straßen, wo pro Hamas demonstriert wird, weil wir solche so viele Flüchtlinge haben. Mittlerweile haben wir die Moslems sogar hier. Wir müssen nicht mal mehr zwingend nach Afghanistan reisen und uns alle in die Mission senden lassen. Wir haben hier ein Missionsfeld und wir haben hier einen Auftrag. Aber wir müssen Salz und Licht sein und das annehmen. Jetzt lesen wir nochmal den Matthäus 24, 9 bis 14. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Was den Juden momentan passiert, wird auch uns passieren. Sagt Jesus hier ganz klar. Das gab es schon in der Zeit, natürlich auch in der frühen Gemeinde. Ich glaube, dass es wieder passieren wird. Nicht, um das zu prophezeien und Negatives auszusprechen. Ich glaube aber, dass es ein Versprechen ist von Gott. Jesus, eine der Sachen, die Jesus uns nie versprochen hat, ist, dass es uns immer gut gehen wird. Eine der Sachen, die Jesus uns versprochen hat, ist Verfolgung. Mehrfach. Mehrfach im Neuen Testament verspricht Jesus, dass wir als Christen verfolgt werden. Das kann so kommen, Leute. Das kann so kommen auch in Deutschland. Das kann so kommen, dass wir in stärkere Bedrängnis kommen. Das kann so kommen. Aber ich glaube, dass es ein Segen ist für die Gemeinde. Wann auch immer Unterdrückung am stärksten war, ist die Gemeinde am massivsten explodiert. Man sieht es momentan im Iran zum Beispiel. Iran ist die schnellst wachsende Gemeinde der Welt. Das ist richtig krass. China, ja. China ist eine der schnellst wachsenden Gemeinden der Welt. Die senden massenweise, das ist abgefahren, die senden massenweise Missionare aus in den Nahen Osten. Massenweise werden aus China Leute ausgesendet in den Nahen Osten. Das ist das größte Privileg für sie. Für die Christen in China ist es das größte Privileg, dass sie sagen, ich will gesendet werden von Gott. Und ich will für meinen Glauben sterben. Ich werde mich kreuzigen lassen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Ich werde mich steinigen lassen, wie Stephanus gesteinigt wurde. Weil es das größte Privileg ist für mich, für meinen König bis zum Tod zu gehen. Für meinen Erlöser und Retter. Und bei uns fängt es an, wenn wir ein bisschen einen Rückenzwicken haben, ja, ist Gott noch gut. Sorry, ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, ja. Und ja, es gibt Barmherzigkeit, das ist alles gar keine Frage, und Gott will, dass es uns gut geht, ja. Das ist alles keine, aber versteht ihr, was ich meine? Das ist ein ganz anderes Level. Das ist ein ganz anderes Level, wie Christen in Verfolgung leben und mit was für einem Commitment sie ihrem König gegenüber sind, in absoluter Loyalität. Und das kann kommen, aber ich glaube, dass es zum Segen wird, weil ich glaube, und es heißt dann auch hier, ja, das ist nicht Gottes Wunsch und nicht Gottes Wille, dass Menschen vom Glauben abfallen, aber Gott wird anfangen auszusieben. Er wird Dinge aussieben. Und wir werden nur Bestand haben, wenn wir ihn wirklich kennen und uns eben nicht auf den Glauben des Pastors verlassen und auf seine Intimität mit Gott, sondern auf unsere eigene. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Die Liebe der meisten wird erkalten. Ich will nicht einer davon sein. Ich will keiner sein, bei dem die Liebe in seinem Herzen erkaltet ist. Und vielleicht kennst du das von deinem eigenen Leben. Bei mir ist es konstant. Ich weiß nicht, ob ihr den gleichen Heiligen Geist habt wie ich. Ja? Fast täglich kommt der Heilige Geist und klopft an mein Herz an und fängt an, wieder neu was zu entzünden. Janik, in dem Bereich bist du lau geworden. Es wird Zeit, wieder dein Leben mir zu geben. Fast in jeder Gebetszeit, die ich mit ihm habe, merke ich, es geht wieder um neue Hingabe. Das ist mein konstantes Gebet. Herr, lass mein Herz für dich brennen, mehr wie für alles andere. Wir müssen standhaft gegen Hass sein, können wir aus diesen Versen rausnehmen. Wir müssen lernen, zusammenzuhalten als Gemeinde. Wir müssen lernen, gegen Gesetzlosigkeit vorzugehen. Es ist absolut notwendig, dass wir in unserer Liebe nicht erkalten zueinander und zu Gott. Wir müssen ausharren und an Christus dranbleiben und dann den Auftrag annehmen, das Evangelium bis ans Ende der Erde zu predigen. Jetzt habe ich noch ein letztes Statement, das ich ganz oft höre. Entweder diese Aussage, ja, Jesus wird ja bald wiederkommen, oder diese andere Aussage, alles wird schlimmer werden. Und wenn wir das jetzt auch hier so gelesen haben, dann mag das vielleicht auch den Anschein machen, alles wird schlimmer werden. Aber dem ist nicht so, Leute. Das heißt, wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Das heißt nicht, wir werden von Herrlichkeit zu Traurigkeit gehen. Wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Malachi 3, Vers 23. Daniel, du kannst ruhig die letzte Folie einfach einblenden. Malachi 3, Vers 23 bis 24. Da heißt es, und es sind die letzten zwei Verse im Alten Testament, das ist so cool. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt. Welcher Tag des Herrn? Der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also in dieser Endzeit wird Gott das Herz der Väter zu den Söhnen, also da wird Versöhnung stattfinden, aber ich will auf den ersten Vers eingehen. Dieser große Tag des Herrn, wenn der Herr kommt, es ist ein großer und es ist ein furchtbarer Tag. Also Schlimmes wird zunehmen, das ist so, aber nicht nur Schlimmes, sondern auch Großes wird zunehmen. Wo die Finsternis groß ist, ist sein Licht heller. Ja? Diese Sachen sieht man, diese Sachen sieht man im Iran. Sucht mal nach Zeugnissen, sucht mal nach Zeugnissen, was dort abgeht. Da ist die Drangsal groß, aber Gott fängt an, mächtig zu wirken. Da passieren Heilungen, das kannst du dir nicht vorstellen, Leute. Da gibt es Zeugnisse, wo nicht vorhandene Arme von irgendwelchen Kriegsgeschehen wieder rauswachsen. Kannst du jetzt rational sagen, das glaube ich nicht. Da ist ein Maß an Herrlichkeit und an Gottes Kraft und an der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das können wir uns nicht vorstellen, Leute. Deswegen sage ich bin sogar dankbar, wenn Drangsal kommt. Weil ich glaube, dass Gottes Herrlichkeit größer wird. Und danach bin ich hungrig. Nach mehr von ihm und von seiner Gegenwart. Ich will ihn. Ich will ihn. Ich will nur ihn, Leute. Und wenn notwendig ist, dass wir ihn stärker erleben, dass solche Dinge mehr passieren, dann müssen wir unsere Position einnehmen und unser Licht erheben in der Finsternis. Es kann keine Finsternis existieren, wo Licht ist. Geht physikalisch nicht, Leute. Das geht nicht. Macht es ruhig mal heute Abend. Gerade wird es ja schon schön früh dunkel. Zünd mal eine mini kleine Kerze an in deinem Zimmer, wenn du alle Schotten dicht gemacht hast. Diese eine mini kleine Kerze verändert plötzlich die gesamte Lichtatmosphäre in dem ganzen Zimmer. Dann ist es nicht mehr dunkel. Wo nur ein Mini-Licht ist, kann keine Dunkelheit vorherrschen. Es geht physikalisch nicht. Und das Licht verdrängt die Finsternis. So. Man kann keine Endzeitpredigt halten, wenn man nicht aus der Offenbarung vorliest. Offenbarung Kapitel 7. Das ist das Letzte für heute. Als ich das gelesen habe vor ein paar Tagen, sind mir die Tränen gekommen, Leute. Weil das ist was passiert. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. die können das sagen, das Heil ist bei unserem Gott, weil sie es erlebt haben in Bedrängnis. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind? Und woher sind sie gekommen? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen. Und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Am Ende ist es mal alles genug. Am Ende war es mal alles wert, wenn wir reingewaschen vor ihm stehen, in weißen neuen Kleidern, vor dem Lamm Gottes, durch sein Blut sind wir reingeworden, durch sein Opfer. Ja, dann hat sich mal alles gelohnt. Und auf den Tag freue ich mich. Ja, und wenn ich dann ihm in die Augen schauen kann und sagen kann: Ich habe den Auftrag, den du mir für mein Leben gegeben hast, angenommen und erledigt, mit bestem Gewissen, ich habe es versucht, ich habe alles gegeben dafür. Lasst uns Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen und das tun, was er uns aufs Herz legt. Mache zu Jüngern alle Nationen, alle Ethnien, alle Völkergruppen, alle Rassen. Egal, wer dein Geschäftskollege ist, ob er weiß, schwarz, gelb, rot, grün ist, egal welcher politischer Richtung er entstammt, ob er AfD wählt oder die Grünen, lieb ihn und erzähl ihm von Jesus. Mach ihn zu einem Weisen, durch sein Blut reingewaschenen, neuen Menschen. Endzeit, ja oder nein?
Ja.
Ja. Kommt's gut? Auch, weil wir einmal bei ihm sind. Und da hat sich dann alles gelohnt. Selbst wenn es 80, 90 Jahre Qual wären, Leute. Wir müssen doch schon sagen, uns geht's doch echt gut eigentlich. Aber selbst wenn es 80 oder 90 Jahre Qual wären, selbst wenn dein Leben jetzt Qual ist, Leute, das lohnt sich einmal. Weil in alle Ewigkeit werden wir in seiner Herrlichkeit sein, wo nur noch Liebe, Freude, Hoffnung herrscht. Alles lohnt sich, Leute. Alles für den König zu geben, lohnt sich. Mehr wie alles andere. Die ewige Belohnung wird unschätzbar sein. Ein letztes Wort. Was für eine große Freude wäre es, wenn jeder einzelne von uns mal im Himmel steht und jemand anderes auf dich zugerannt kommt und dich anschaut und sagt: Ich bin hier wegen dir. Das Bild habe ich gerade so gesehen. Was für eine große Freude wäre es, wenn du mal im Himmel bist und dann kommt einer auf dich zu und sagt: Janik, nur weil du dir Zeit genommen hast, mich anzuschauen und in mich zu investieren, darf ich diese Herrlichkeit heute erleben. Und so müssen wir denken, Leute, dass wir mal nicht alleine da oben sind. Ich habe keinen Bock, da oben alleine zu sein. Ich will, dass meine Freundin, meine Familie bei mir sind.